Wörter.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Jana Horstmann vom RefLab und mit mir hier sitzen Felix Reich von Reformiert und Tobias Adam. Tobias Adam ist Aktivist für Christian Climate Action. Tobias, du studierst Theologie und du sitzt auch für die religiös-soziale Fraktion in der Zürcher Kirchensynode und arbeitest beim Stadtkloster. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo. Hallo miteinander.
Wir wollen heute ein bisschen über deinen Aktivismus für Christian Climate Action sprechen. Das, was du tust, du warst vor kurzem in Lützerath. Ein Braunkohleabbaugebiet, einem Tagebau Garzweiler, der dem Konzern RWE gehört. Und in Lützerath wurden gerade vor kurzem, waren sehr viele Proteste vor kurzem, weil die Menschen dort umgesiedelt wurden. Der Tagebau Garzweiler soll weiter ausgebaut werden oder soll grundsätzlich ausgebaut werden. Und die Menschen dort wurden schon seit 2006 umgesiedelt, von 2006 bis 2022. Es gab im Frühjahr 2022 noch einen Rechtsstreit mit den Menschen, die da vor Ort noch gelebt haben. Der wurde verloren und seit 2020 ungefähr gab es vermehrt Proteste vor Ort, Mahnwachen wegen den fortschreitenden Rodungen und den Abrissarbeiten in dem Gebiet. Lützerath selber als Ort wird nicht mehr neu errichtet, sondern nur in einem anderen Ort. Also die Menschen werden einfach in einen anderen Ort umgesiedelt. Und da waren jetzt Mitte Januar sozusagen der Höhepunkt der Proteste. Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was du dort erlebt hast, wie du es wahrgenommen hast, wie es da vor Ort aussah. Und einfach so ein bisschen erzählen, was du da gemacht hast, vielleicht auch später, weshalb du da überhaupt hingefahren bist. Und ja.
Ja, sehr, sehr gern. Ich glaube, Bilder haben die meisten irgendwie im Kopf, so die Schlammmassen und irgendwelche Vermummten oder voll ausgerüstete PolizistInnen und Aktivisten, die auch vermummt sind. Die weiten Felder. Ich bin dort auch eben an die grosse Demo. Das war eine Grosskundgebung am 14. Januar, wo bis zu 35.000 Menschen waren. Also wirklich unglaublich viel. Es ist irgendwo im Nirgendwo, eine Stunde weit weg von Köln in Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich sehr zuhause gefühlt. Es hat so ein bisschen ausgesehen wie das Mittelland. So ein bisschen grosse Flächen, ab und zu ein bisschen Bäume, ein bisschen wenig Hügel. Also ich fühle mich dort oben immer ein bisschen verloren in Norddeutschland.
Weniger Dörfer wahrscheinlich.
Ja, genau.
Oder? Einfach alles ein bisschen gross.
Genau, oder? Genau. Und mehr Windräder, also ja. Das ist mir aufgefallen. und dann bist du dort, also, triffst du, es ist unglaublich schlecht Wetter gewesen, darum auch der ganze Schlamm. Und dann steigst du dort aus, dann kommst du mal irgendwo in den Stau, einfach im Nirgendwo, steigst du dort aus. Irgendwo an der Landstraße und laufst nicht und es ist ganz viel, so wie ein normaler Klimastreik, vielleicht die in Zürich oder so schon mal dabei waren, einfach ist Familien, alte Menschen, die dort zusammen unterwegs sind, auch so ein bisschen Leute, die du siehst, ja, die sind wahrscheinlich so ein bisschen, vielleicht würdest du sagen, linksextrem oder einfach so ein bisschen, haben rote Fahnen dabei oder es ist, sind eben auch vermummt oder einfach größere Gruppen von jungen Menschen, aber einfach sehr divers, also wirklich auch von Leuten, hast du irgendwie das Gefühl, die gehen jetzt einfach in die UB lernen, also so Studierende oder so, das ist mega, mega diverse Gruppen an Menschen, die du siehst. Und dann sind wir durchs Dorf Kainberg gezogen, das ist das Dorf, wo hätte die sollen abbaggert werden und jetzt mit dem Kompromiss, wo RWE mit den Grünen oder mit der Landesregierung und der Bundesregierung gemacht hat, nicht abgebaggert wird, aber halt schon teilweise verlassen worden ist. Das ist so wirklich das Geisterdorf. Also, am eindrücklichsten hast du so beim Dorf Metz gesehen, wo einfach so eine leere Picobell-putzte Tresen rumsteht und einfach alles zu und ausgestorben und einfach so ein, zwei Häuser mit Licht oder ein Laden, wo noch die Weihnachtsdekoration war. Also das ist vor kurzem erst verlassen worden, auch die Kirche, die geschlossen war und entweiht. Das ist eine katholische Kirche. Und das merkst du, also du bist so langsam irgendwie gesteigert worden auf diesem Protest und so, kommst so langsam rein in das Umfeld.
So eine Geister.
Ja, genau. Also auch so ein bisschen in die, gegen was bist du eigentlich da? Oder wieso ist man eigentlich da, wieso ist es wichtig? Es ist ein Ausdruck von Solidarität eben mit dem Dorf Lützerath. Und dann ziehst du so raus und siehst so von weitem zwei Masten aus dem Dorf. Das sind so die Masten von dem Schaufelradbagger. Also es ist sieht so ein bisschen aus wie ein riesiger Kran. Am Ende ist wirklich einfach so ein Schaufelrad und der frisst sich in die Landschaft und macht jetzt das grösste Loch von Europa. Da hast du so von weit gesehen und dann so ein paar Bäume und so ein Masten. Und das ist Lützerath, oder? Also von Lützerath immer gesehen, sie haben damals schon angefangen zu fällen und auch abreißen. Und der eine Mast, das ist ein sogenannter Gigapod. Das sind zwei Baumstämme, die AktivistInnen aneinander gehängt haben und aufgespannt haben und dann jemand, eine Person da oben war. So eine Möglichkeit zum Widerstand leisten, zum Träumung gegen die Polizei erschweren, weil so ein Ding nicht einfach kannst umlegen und laufst, ziehst du auf das zu und merkst so krass, da hast du die Bilder gesehen, aber dort ist noch mal etwas anderes.
Aber denkt man dann nicht, wenn man darauf zuläuft, wir kommen eigentlich zu spät?
Definitiv, ja. Das ist genau, sie haben ja schon die Woche vorher angefangen zu räumen. Aber es gibt auch eine gewisse, ich würde fast sagen, Trotzreaktion, so im Sinne von, es ist umso wichtiger, dass wir da sind, weil es sind noch Menschen drin gewesen. Ich bin nicht ganz sicher, wie viele es noch gewesen sind. Es könnten so etwa 10, 20 Personen noch gewesen sein. Und es ist schon so, jetzt oder nie. Also das gibt es so. Und vor allem sagen, hey, das geht so nicht. Also das eine ist ja eben noch etwas zu retten, was noch da ist. Das sind wir schwach gewesen, weil das haben schon zu viele Bäume gefällt. Aber andererseits sagen, hey, so viele Menschen sagen, hey, das geht nicht. Ich könnte nicht im Jahr 2023 noch ganze Dörfer platt machen, um an dreckigsten Rohstoff ever zu kommen, für Kohleverstromung. Genau. Und wir sind dann, also es hat dann so einen Kundgebungsplatz, das ist so eine Landstrasse, ein bisschen weg vom Ganzen, mit einer Bühne, wo nachher Greta Thunberg und andere geredet haben. Und viele sind dann aber auch abzweigt und zu der Kante, zu der Abbruchkante. Das war eigentlich ein bisschen gefährlich gewesen. Ich bin dort aber auch mit, um einfach mal das Ding von Nähem zu sehen, also das Monstrum von einem Schaufelradpacker. aber auch ja, einfach ja, der Ort Lützerath. Wir sind dann näher dran, bis vor Polizeiabsperrungen, zusammen mit einigen Demonstrierenden, ich glaube 5'000, die dann weg sind. Und haben einfach so auch die, also ich könnte das am besten als mittelalterliche Burg beschreiben. Und das ist wirklich, also muss sich das ein bisschen so vorstellen, die haben um das Dorf, was sie abreissen, halt mehrere Erdwälle umgebaut. Das ist sozusagen eine Absperrung, so da das Betriebsgelände oder halt das Gelände, wo RWE sich enteignet oder auch teilweise gekauft hat, aber dann abgerissen und abgebaut wird. Und dann sind hinter einem von den Erdwälle sind dann schon ein Letzter gekommen und dort sind wirklich so, früher wären es Bogenschützen gewesen, heute sind es einfach voll PolizistInnen im Vollmontur gewesen. Dann zwei Wege an Kasten, also so Kastenwege, vielleicht Zürich auch gross gewesen, einfach Unmengen an denen, also da hat es wie Sand am Meer gehabt, den Polizeiautos, und Wasserwerfer und das nicht, also in Zürich hat man vielleicht, wenn man mal an einer Demo gesehen ist, so eine, maximal zwei Wasserwerfer und dort hat es einfach so alle 150 Meter einen Wasserwerfer gehabt. Und dann hinten dran sind nochmal zwei so Bauzäune gewesen, die man auch kennt von Absperrungen, das ist ein Doppelzaun. Also es ist wirklich, es ist eine Festung gewesen. Und es hat dann dort oben gestanden und die Demonstrantinnen haben dann das, haben Lützerath so ein bisschen umschlossen eigentlich, die ganze Zeit. Und ich glaube, die eine ist dann die Idee gewesen, dass die noch wollen probieren reinzukommen. Hätte, glaube ich, niemand geschafft, finde ich jetzt nicht so verwunderlich bei dieser, ist auch eine Machtdemonstration oder bei dieser Befestigung von diesem Ort. Und ich bin dann einfach, ich bin dort gewesen. Also ich habe mich nicht wegtragen lassen oder auch nicht irgendwie, also geworfen schon gar nicht, das bin ich gar nicht. Also ich habe auch nichts gesehen, also ich habe einmal, glaube ich, jemanden gesehen, der Matsch gerührt hat. So ein, es war wirklich unglaublich sumpfig gewesen. Ich bin selber stecken geblieben in diesem Rast. Die Leute aus meiner Gruppe müssen helfen, um wieder rauszukommen. Aber jetzt niemand gesehen, wo irgendwie keine Molotow geguckt hat, schon gar nicht oder so irgendetwas, das hat jetzt gar nicht gesehen. Aber eben das Match und halt schon auch, also so ein bisschen teilweise Aufgeheiztstimmung von der Polizei, aber auch von den DemonstrantInnen. Aber auch sehr viele Leute, die dann immer gesagt haben, hey, wir sind friedlich, was seid ihr? Also das wäre so ein Slogan oder einfach, wo wirklich gemerkt, das ist eine grosse Awareness um, hey, wir wollen, es bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt da einfach schlägeln mit der Polizei oder so.
Wir haben ja viele von diesen Bildern, die haben wir gesehen, genau, und davor gelesen.
Der Matschmönch.
Und die Prominenten, die weggedreht werden, die vermummten Ausschreitungen etc. Gibt es etwas, wo du würdest sagen, das haben wir nicht gesehen? Also gibt es so etwas, wo du würdest sagen, das war eigentlich wichtig gewesen dort? Aber das hast du in den Nachrichten, die du sicher auch geschaut hast, nicht mehr erkannt.
Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube schon, Diversität, also es kommt auch immer ein bisschen darauf, ich habe sehr viel geschaut von Nachrichten, also auch immer wieder gesehen, aber ich glaube, so die Diversität der Leute, die dort siehst. Also so eben die, das, was ich am Anfang gesagt habe, die Breite von Menschen und eben nicht nur einfach Linksradikale oder so, mit den roten Fahnen, die da gegen die Polizei Molotow-Cocktails gerührt haben oder so, sondern wenn man manchmal ein bisschen aufgekommen ist. Also, ja, ist halt so, wenn einer einen Stein rührt, dann sind da
alle Steine. Dann sind es gewalttätige
Proteste. Genau. Genau. Und dass das einfach ein Grossteil vom Tag ist wirklich so gewesen. Also ich habe selber eben keine Polizeigewalt gesehen oder keine Gewalt gesehen. Ich weiss, aber ich kenne Leute, die auch verletzt worden sind, oder, also die ich sehr als sehr glaubwürdig betrachte. Und das gibt es ja auch nicht, also wird ja auch von niemandem anzweifeln, dass es irgendwelche Ausschreitungen gibt, ist einfach die Frage von Mass. Oder? Und ich glaube, ja, einerseits eben die Diversität, das hat man nicht gesehen. Und ich glaube, das Erfahren, was dort eigentlich passiert. Also das habe ich auch schon ein bisschen probiert mit dem Heimat, wo abbaggert wird. Ich habe dann mit einer Frau geredet, die von dort aus der Gegend kommt. Und der Verbindung in die Schweiz, und gesagt, ja eben, also wenn ich mir das vorstelle, das wäre so das Mittelland, dort, wo ich aufgewachsen bin, und da wäre jetzt einfach so ein Loch und mein Dorf oder der Bauernhof, wo ich gehe Milch holen, wird jetzt einfach abbaggert. Das hat mir so ein bisschen geholfen, um in das reinzukommen. Das ist einfach weg. Also das ist wirklich einfach so eine grosse Matschhalde, die es dann dort gibt. Und du weisst auch noch, es ist nicht nur das, sondern die Klimakrise wird noch angeführt. Und so, das macht noch mal mehr mit mir, als einfach nur Zeitungsbericht oder die Videos.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich persönlich ein bisschen bildermüde geworden bin. Also gar nicht mal, weil ich es nicht wichtig finde, überhaupt nicht, sondern weil das, was du gerade gesagt hast, es ist gefühlt so weit weg von mir. Und klar, wenn man dann sich mit den Menschen unterhält und dann hört, wie es für sie ist, wenn da ein Stück Heimat wegbricht, wenn da einfach so ein großes Matschloch ist. Aber sozusagen, diese Auseinandersetzung muss ich ja immer erstmal machen. Hast du ja auch gesagt. Du musst dich mit den Menschen unterhalten. Du musst überlegen, wie ist es für dich, wenn das Mittelland da auf einmal ein großes Matschloch wäre oder ich für mich, wenn das in meiner Heimat so wäre. Und diesen Weg oder diese Gedanken erstmal zu machen, um zu überlegen, was wird da genommen aufgrund von einem großen Konzern, der da das Gefühl hat, er muss da noch mehr abbauen, als er eigentlich kann, als eigentlich vielleicht faktisch möglich ist, finde ich irgendwie krass so.
Ja, und ich glaube, das ist der springende Punkt, oder? Das ist ja auch der grosse Streit zwischen den Grünen, die das wollen oder müssen vertreten, die behauptet, man hat die Abbaumenge halbiert und Klimawege sagt, nein, man hat jetzt eigentlich einfach ein fiktives Doppeltes erfunden, um die Hälfte noch drauf hauen, oder? Mhm. Das sind so die Sätzli-Aufgaben.
Ja, so 100%, die Frage.
50% und so. Mhm.
Genau.
Und ich muss sagen, ich stecke auch ein bisschen in dem Zwiespalt, zu sagen, das stimmt natürlich, also Kohle verfeuern ist das Dümmste, was man machen könnte. Mhm. Nur das Lützerath ist immerhin Teil vom Absenkpfad, also vom Ausstieg. Immerhin. Und wenn ich die deutsche Politik anschaue in den letzten 30 Jahren, muss ich sagen, ist auch wirklich auch viel passiert. Also man hat den Atomausstieg beschlossen, man hat unter den demokratischen Parteien doch einigermaßen einen Konsens, in welche Richtung das geht. Und jetzt können wir darüber streiten, ob es zu langsam ist und zu wenig radikal und ob Kohle überhaupt noch geht. Aber es ist immerhin ein, wobei eben nur schon das tönt paradox, dass ein Loch machen, ein Teil vom Ausstieg ist. Aber ja, weiß auch nicht, es wird Verlängerung oder keine Ahnung.
Und solche Konzerne wie RWE unterstützen einfach.
Ja, sicher. Nur ich finde, es gibt einen politischen Konsens. Die politischen Prozesse sind transparent, sie sind entschieden worden. Ja. Die gerichtlichen Prozesse sind durch. Ja, als doch einigermaßen Fan vom Rechtsstaat muss ich sagen, es ist jetzt halt so, und zugleich finde ich es logisch, der Protest ist total legitim. Mhm. Und ich finde nicht, nur weil man in der Minderheit ist, soll man sich nicht melden. Es gibt viele Sachen, wo ich gehe protestieren, obwohl die Mehrheit, ich in der Minderheit bin. Logisch. Die Frage ist dann einfach, kann ich es blockieren, obwohl es rechtlich klar ist? Und ist es nicht die Aufgabe von einem Staat, halt, ja, der Schutzwall, ein bisschen pathetisch gesagt, von der anderen Seite her kann man sagen, das ist der Schutzwall vom Rechtsstaat, weil RWE hat die Erlaubnis bekommen, völlig legal, politisch entschieden. Und dann muss man ihnen das ermöglichen, es zu machen. Weil, oder? Das ist so ein bisschen...
Es ist Lützerath, das Bauern, das total Bauernopfer.
Unsexy, was ich sage. Ja,
das ist
aber es ist halt so.
Genau, es ist das Bauernopfer, was irgendwie jetzt gebracht wurde aufgrund der Kompromisse irgendwie und dem, was bisher vorgefallen wird und genau, kann man damit leben.
Ja, und ist logisch.
Wir müssen jetzt schlucken, die Kröten oder irgendwas.
Genau,
ja, voll. Und es ist ein grosses Büeli, es ist eben nicht wenig. Es ist eigentlich eher ein Turmopfer oder so.
Ja, genau. Ja. Ja, wir sind halt einfach nicht am Schachspielen. Also,
ja, klar. Das auch noch, ja.
Einfach gesagt. Ja, ja. Weil, also, total. Also, eben, es ist rechtsstaatlich dingselt. Eben, juristisch, du hast es gesagt, ist ausgeschöpft. Ja. Oder? Es hat das Verfahren gegeben, der eine Bauer, der sich gewehrt hat gegen die Enteignung. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, also, es ist ja immer eine Güterabwägung. Also eben, um was geht es? Weil auf der anderen Seite hast du das Pariser Klimaabkommen. Das ist auch ein völkerrechtlich bindender Vertrag, wo eigentlich eben auch schon ein Kompromiss ist, wo wenn man es wirklich schafft, auf 1,5 Grad die Erwärmung, die globale Erwärmung zu reduzieren oder zu begrenzen, dann ist das nicht einfach ja, kein Problem, sondern dann haben wir trotzdem starke Auswirkungen vom Klima.
Dann haben wir nicht das ganz grosse Problem.
Genau. Es würde einfach viel, viel schlimmer gehen. Aber schon so werden Menschen leiden unter dem. Aber das ist wie so sagen, mit dem... Das wäre sozusagen nur realistisch gewesen. Wie realistisch es jetzt ist, kann ich schlecht beurteilen. Zum möglichst viel Leiden zu verhindern von Mensch und Tier. Und das, weil halt viele Studien sagen, wenn man das abbaggert, Lützerath, dann hat Deutschland keine Chance mehr, um die Ziele zu erreichen. Es geht eben um die Gesamtmenge, du hast es schon angesprochen. Das ist auch eben schlussendlich eine Güterabwägung, wo man glaubt, einfach auch muss sagen, es ist zwar rechtsstaatlich, aber viel zu wenig daran denkt, weil es abstrakter ist, das Problem von der Klimakrise, und auch langfristig. Also,
ja, und jetzt halt schon in Konflikt kommt. Mit,
ja,
also, ich müsste jetzt wirklich nicht deutscher Wirtschafts- und Energieminister sein. ich meine, Deutschland mit der wahnsinnigen Abhängigkeit vom russischen Gas, die jetzt nicht mehr geht, es ist schon ein bisschen vertrackt. Also, ich glaube, ich würde auch nicht so gut schlafen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde, man muss auch immer in Demut
die
Menschen in der Verantwortung beten. Ja. Das machen wir ja in der Kirche manchmal auch.
Das stimmt. Andererseits, wenn ein Mensch muss, kann sehr schnell sehr viel Energie freigesetzt werden. Also das hast du jetzt in Deutschland ganz konkret an den Flüssiggasterminals gesehen. Also die haben das in 0,9 aufgezogen, die Dinger. Und der Grossteil von denen wird es wahrscheinlich nicht mal brauchen. Also gibt verschiedene Berechnungen, ist dann auch immer die Frage, wie es dann kommt, sind noch nur Prognosen, aber trotzdem, es ist viel machbar.
Also Deutschland ist und bleibt aber auch noch ein Wirtschaftsland. Also ich meine, Deutschland funktioniert über die Wirtschaftsmacht und da kann man mit den Energiekonzernen RWE sprechen, da kann man aber auch die Automobilindustrie angucken. Da ist einfach eine gewisse Abhängigkeit da, dass da sozusagen in Bezug auf andere Wirtschaftsmächte oder Konstellationen und jetzt ist es halt sozusagen RWE und die Energiekonzerne sind halt jetzt gerade ganz stark im Blickpunkt, gerade durch die Klimakrise und die ganze Lützerath-Geschichte wurde ja sozusagen dadurch nur noch angefeuert, dass eben Deutschland so abhängig ist von den russischen Öllieferanten, beziehungsweise dann auch gesagt wurde, brauchen wir das jetzt noch, Klimakrise, ist es wichtig, dass wir da jetzt noch zusätzlich abbauen, um sozusagen ein bisschen Unabhängigkeit zu bewahren. Also das ist, glaube ich, einfach in Deutschland diese wirtschaftliche, Deutschland als Wirtschaftsmacht ist einfach groß und das ist einfach ein Riesenfaktor, einfach für alle politischen Entscheidungen.
Ja, und ich glaube, die entscheidende Frage, die ich wirklich nicht richtig kann beantworten, ist, ist wirklich der Energiehunger von Deutschland, der das nötig macht, oder ist das Überleben und der Profit von dem Riesenkonzern RWE, wo ja auch too big to fail ist, oder? Also ist es eigentlich ein Zugeständnis an RWE, dass die können irgendwie den Ausstieg schön moderieren und nicht kippen?
Ja.
Oder ist es wirklich, weil die Energie unbedingt gebraucht wird? Weil was du erwähnt hast, eben, wenn Energieknappheit dann wirklich mal herrscht, ist man erstaunlich erfinderisch und erstaunlich schnell. Also das ist für mich so ein bisschen das Geschmäckle. Ja. an dem Deal, wo jetzt halt, ich glaube, die Grünen eben, sie sind ja nicht sie sind zwar Mitregierungspartei, aber nicht, ja. Nicht führend, wo die jetzt quasi müssen vertreten. Also, wie wohl das denen ist, weißt du manchmal auch nicht.
Ich habe da tatsächlich auch gar nicht so viel Ahnung von, wie eine Energieverteilung und Auslastung in Deutschland ist. Was ich aber weiß, dass zum Beispiel, ich komme aus Norddeutschland, da haben wir viel Windkraft, Offshore-Windkraftparks und ähnliches. Und allein da geht es darum, wie viele Windkraftanlagen dürfen auf dem Land aufgestellt werden. Also das ist auch nochmal so eine Diskussion, die mit reinkommt. Nur weil man will und weil man mehr Windkraft bauen möchte, um sozusagen die Auslastung und da die Speicherkapazitäten zu erhöhen für die Energie über Windkraftanlagen, heißt es noch lange nicht, dass man das kann und dass man das darf, weil das eben auch mit Land zusammenhängt und auch damit, wie viel von diesen Anlagen, gerade in Norddeutschland, man kann kilometerweit gucken, es ist plattes Land, aber das heißt nicht, dass du da überall einfach über 100 Meter hohe Windkraftanlagen hinstellen darfst. So, da hast du dann auch wieder die Bürger, die sagen, also mein Papa zum Beispiel, der findet das gar nicht cool. Die sagen, ja, Windkraftanlagen total schön und gut und super wichtig, damit wir eben von anderen Energielieferanten sozusagen wegkommen. Aber auch da haben wir dann die Problematik sozusagen, wie viel darf man da machen, wie viel Land nimmt man dafür ein. Also es verschiebt sich so ein bisschen die Diskussion dann.
Genau. Das ist ein lustiger Funfact, sogar Zweiler. Es sind unglaublich viele Windkraftanlagen dort. Und die werden teilweise sogar abbauen. Wieder.
Dass man kann graben.
Dass man kann graben.
Das ist absurd.
Ja, es ist wirklich absurd.
Man kann sie dann vielleicht wieder ins Loch stellen.
Ja, genau. Offshore machen, das geht am Schluss, glaube ich, über einen See. Ja, genau. Und dann kannst du offshore nicht. Nein, aber es ist halt einfach absurd, oder? Mhm. Einfach, wenn du es gerade halt vergleichst, oder? Wenn du siehst, einerseits, was für Auswirkungen das nur schon hat, wenn du das Loch grabst und andererseits halt die Windkraftanlage, du siehst, ja, du kannst auch rundum noch das Feld brauchen. Also, ich weiss halt auch nicht, wie gut, aber zumindest könntest du es auch wieder abbauen und es wäre dann wahrscheinlich nicht so ein grosser, sicher nicht so ein grosses Ding wie das riesige Loch und nicht mehr kannst zuschütten, oder? Und dann wahrscheinlich musst du wieder Wasser fluten.
Was mich noch würde interessieren, eben, du hast gesagt, du bist jetzt angekommen mit der Erkenntnis, eigentlich kommen wir zu spät. Wir haben jetzt kurz den Ausflug gemacht in die grosse, weite Politik, wo einmal die Erkenntnis ist, ja, es ist komplex. Und jetzt, oder? Das ist ja meistens die Erkenntnis. Wie bist du zurückgekommen? Wütig, frustriert, irgendwie hoffnungsvoll, dank der diversen Solidarität. Genau, mit dreckigen Schuhen im Jahr. Ja, wie bist du in dem ICE von Köln auf Zürich gesessen?
Ich bin zusammen mit anderen unterwegs aus meinem Studium und das hat gut damit dann lang geredet. Aber ich war trotzdem sehr aufgewühlt. Ich habe dann auch noch ein bisschen den Fehler gemacht, halt die ganze Berichterstattung auch zu verfolgt. Und also ich habe es ein Stück weit müssen. Ich habe gemerkt, hey, ich muss irgendwie mich damit auseinandersetzen. Ja, es gibt so Ticker gegeben, was alles passiert ist. Und dann habe ich einfach gemerkt, so, das ist jetzt ein bisschen viel. Ich muss jetzt mal das Handy auf die Seite abstellen und etwas anderes machen. Weil es sind unglaubliche Eindrücke, der Tag war. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, es ist mega, mega wichtig, dass ich gegangen bin.
Warum?
Ausdruck für mich, etwas zu machen. Also, so, das sagen viele in der Klimabewegung, dass eben, es wird wahrscheinlich abbaggert, es Grund ist es schon platt gemacht, ist es schon, es gibt Lützerath nicht mehr, was mega, mega schade ist. Aber da trotzdem Hoffnung zu behalten und nicht einfach aufzugehen, zu resignieren, ist unglaublich schwierig, weil es ist ja nicht nur Lützerath. Also es ist ja nicht so, dass die Klimabewegung überall erfolgreich ist und einfach Lützerath jetzt verloren hat, sozusagen. Da trotzdem probieren, etwas zu machen, ins Aktive reinzukommen, gibt enorm viel Hoffnung. Weil du merkst, hey, du hast etwas gemacht dagegen, du bist angestanden. Auch bei mir war es nur etwas ganz, ganz Kleines gewesen, aber ich bin trotzdem nicht einfach nur apathisch zu Hause gehockt. Und
du hast Talkshows gelassen.
Ja, genau. weil am Schluss, ja, also fühle ich mich nicht besser, wenn ich das mache. Sondern ich war tätig und habe probiert, das Zeichen zu setzen. Auch wenn es ganz, ganz klein ist, ganz beschränkt. Aber ich glaube, das hat mir sehr geholfen, auch für mich, um mir selber auch gegenüber glaubwürdig zu bleiben. Also so ein bisschen im Sinne von, weil nicht einfach sagen, ja, es ist mir wichtiger oder so, sondern hey, ich bin dort runtergefahren, ich habe mir Zeit genommen, nicht super in meinem Zeitplan gepasst, ich hätte auch anders können oder müssen machen, aber es hat sich gelohnt. Einfach, ja, um dabei gewesen zu sein und etwas mindestens probieren dagegen zu stellen und sagen, hey, nein, so geht das nicht.
Von glaubwürdig zu glauben ist ein super Übergang.
Das hast du grossartig. Sehr elegant gemacht, Felix,
so elegant, das ist meine Spezialität.
Ja, ja.
eben, du kommst ja aus einer christlichen Klimabewegung. Was unterscheidet euch von der, sagt man, normalen? Nein, von der säkularen.
Säkularen.
Ist es eine andere Motivation?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich würde sagen nicht.
Wir stellen nur gute Fragen.
Die wir selber nicht beantworten würden.
Das ist schön, wenn man Fragen stellt, so hast du es selber nicht beantwortet.
Eine gute Frage, das ist so der Klassiker zum Zeitgewinnen, zum Nachdenken.
Und sagen, dass es eine gute Frage ist, ist genau so äquivalent, wenn du es beantworten musst.
Man weiss nicht, ist es wirklich eine gute Frage, oder ist es eine, die man nicht so richtig beantworten will. Aber
genau, zurück zu der Frage. Genau, ich probiere es.
Wir überlegen uns dann auch mal unsere Antworten in der Zeit.
Du hast es sehr gut. Ich würde sagen, also ich habe meine Bachelorarbeit zu dem geschrieben. Wie hängt das zusammen, Glauben und Engagement gegen Klimakrise oder persönliche Glauben? Und was ich so ein bisschen herausgefunden habe, ist, nein, es sind nicht unterschiedliche Motivationen. Es sind teilweise ähnliche, also so Verantwortungsgefühl, realisieren, was Klimakrise eigentlich heisst, so irgendwie auch die existenzielle Bedrohung, die Klimakrise mit sich bringt. Und dass die Erkenntnis kommt eigentlich immer aus der Naturwissenschaft. Also ich habe niemanden getroffen, ich habe wirklich ein breites Feld von Leuten befragt, qualitativ. Und gesagt, ich habe die Bibel aufgeschlagen und gemerkt, fuck, wir haben das Problem mit der Klimakrise. Sondern es ist immer auch eine Auseinandersetzung mit den Dingen. Aber der Glaube oder ja, der christliche Glaube hängt sich dann dort in die Reflexion rein. Nämlich, dass die Ausdrucksform teilweise eine andere ist. Also, dass man eben nicht nur sagt, zum Beispiel, hey, es ist einfach ein Verantwortungsproblem, weil wir historisch gesehen zum Beispiel viel mehr CO2 oder Treibhausgas emittiert haben als Industrienationen, im Gegensatz zu denen, die jetzt am stärksten darunter leiden, im globalen Süden, sondern dass man auch noch zum Beispiel sagt, hey, ich verstehe die Welt als Schöpfung, als von Gott gegeben und nicht einfach als unser Eigentum. Und wir machen die kaputt. Andere Menschen, die auch unsere Mitgeschöpfe sind, aber auch Tiere, Pflanzen gegenüber, wo die Lebensräume bedroht sind, gerade durch die Klimakrise, aber auch natürlich durch andere Faktoren. Also, es ist ja nicht so, dass die Klimakrise die einzige ökologische Krise oder Katastrophe ist, wo wir gerade drin sind. Dass so andere Reflexionen rauskommen. Ich kann es noch von mir selber so ein bisschen sagen. Bei mir ist es, für mich ist mein Engagement in der Klimabewegung Ausdruck von meinem Glauben. Das heisst, nicht im Sinn von, dass ich jetzt einfach einen Wert habe, wo ich mich dann handle, sondern dass das auch Gebet ist. Oder mindestens probiere, dass es das auch ist. Oder auf einer ähnlichen Ebene. Ich wollte dann schon mal Gefahr, Leute vereinnahmen. Schöne Sprüche, eine Freundin von mir hat gesagt, hey, eine Demo ist wirklich ein Gebet oder kann ein Gebet sein. Und ich wollte dann die Leute dann nicht vereinnahmen, weil für viele ist es kein Gebet. Ich könnte mit Religion oder Gebet nicht anfangen. Aber für mich hat es gleich einen Moment.
Also ein Klagegebet oder so?
Zum Beispiel, genau. Ja. Also es ist immer natürlich auch ein bisschen wilder Stimmung, als man gerade ist. Lützerath ist ein Klagegebet, die Teilnahme an dieser Demo. Auch ein sprachlos sein. Aber auch es sich bewusst vor Augen führen. Also für mich, ich mache so die Erfahrung, Fürbitten zum Beispiel, sind für mich mache ich wirklich dann richtig oder dann am bewusstesten, wenn es nicht einfach es ist, das ist auch noch schlimm, sondern es vor Augen führen von dieser Situation in einer meditativen Gebetshaltung. Also wenn ich sozusagen, drückt es sich ein bisschen fromm aus, aber so mit Gott auf Sachen schaue und das irgendwie anlegt. Und das ist für mich eben so eine Demo, gerade Lützerath, wo so konkret an dem Ort war. Also ich meine, in Zürich, wenn man so einen Klimastreik kennt, ist das manchmal noch ein bisschen abstrakter als jetzt Lützerath. Aber ist es ein bewusstes irgendwie mit Gott dort drauf schauen, Gott zu zeigen, aber auch sich selber an der Nase nehmen und eben merken, hey, es lohnt sich, sich engagieren gegen die Klimakrise. Also, es ist eine Notwendigkeit.
Mit ein bisschen Bedenkzeit frage mich gerade, ob das wirklich eine gute Frage ist von mir, oder eigentlich eine recht doofe Frage. Ja. Und ich bin, wenn ich dir jetzt zugelassen habe, wird plötzlich zu riesig gekommen, eigentlich ist die Frage recht doof. Weil es ist so eine kirchliche Krankheit, finde ich, eben immer zu fragen, was unterscheidet uns von den anderen. Und wir haben doch noch den Glauben und darum sind wir doch, müssen wir doch irgendwie anders sein. Mhm. Ich bin gar nicht sicher. Also eben der barmherzige Samariter ist echt egal, ob die Samariterin heute Kopf durchdreht oder ein Atheist ist oder whatever. Sie hilft, sie sieht es und sie hilft. Und das ist der Akt, der zählt. Und eigentlich ist es doch das, was du jetzt gesagt hast, was du zum Glauben aus denkst, dass wir Verantwortung haben für die Schöpfung, dass wir sie nicht ausgelehnt haben, dass sie nicht unser Eigentum ist. Ich meine, da kann ich als Muslima, als Atheistin, als Hindu, kann ich genau die gleiche Einsicht haben.
Okay.
Ich kann auch Ressourcen aus im Spirituellen, im weitesten Sinn, ob das Lyrik ist oder Musik oder was auch immer. Ja, ich hätte plötzlich gedacht, eigentlich, vielleicht müssen wir gar nicht ständig so unterscheiden, sondern einfach sagen, hey, eben, für dich ist Gottesdienst, wenn du demonstrierst, für den anderen ist es eine Demo. Aber, und alle brauchen irgendeine Hoffnung. Mhm. Also brauchen trotzdem irgendeine Hoffnungserzählung, weil die Weltuntergangserzählung nicht langt. Und woher man die holt, ja, für mich persönlich ist es ein Geschenk, dass ich den Glauben habe und aus dem irgendwie kann etwas schöpfen. Aber ich gönne es jedem anderen, wenn er irgendeine andere Quelle hat, wo er daraus schöpft. Und vielleicht kommt es wirklich gar nicht so drauf an. Also gehen wir jetzt auch gerade so durch den Kopf.
Ich habe auch gerade gedacht, das ist das, was du beschrieben hast, das ist ja ein innerer Prozess, der bei dir abläuft. Den kannst du in deiner Bachelorarbeit beschreiben, aber letzten Endes hat das was mit intrinsischer Motivation und mit Auseinandersetzung mit Glauben und Schöpfung und allem zu tun, was ein Prozess bei dir ist, der aber letzten Endes zu einer Handlung führt, die für dich ein Symbol ist oder ein Zeichen, vielleicht auch Ausdruck für dich, Ausdruck deines Glaubens, aber nicht für alle anderen, die auch da sind, zumindest nicht zwingend.
Genau.
Außer wenn du dir Christian Climate Action sozusagen riesengroß auf deine Brust oder auf die Fahne schreibst. Genau.
Ja,
genau. Aber sozusagen, es ist quasi der Prozess, der in deinem Inneren abläuft und den du dann sozusagen in deiner Aktion veräußerst in dem Sinne.
Ja, weißt du, dass man die Frage umdreht und fragt, was verbindet uns? Ja, vielleicht sollte man viel mehr fragen, was verbindet uns. Ja. Wir fragen zu viel, ja, eben, was unterscheidet jetzt Reformiert von der anderen Zeitung und was unterscheidet das RefLab von anderen Podcasts? Macht es ja sowieso etwas, weil wir andere Inhalte haben, anders reden. Aber vielleicht wäre auch mal cool zu fragen, was verbindet uns
mit anderen. Ja, die Hoffnung doch, oder?
Und das ist die Hoffnung.
Die Hoffnung.
Und das ist die Hoffnung, ja.
Darauf, dass wir irgendwas tun können, dass es besser wird oder dass es anders wird und trotzdem noch gut sein kann.
Genau.
Und das
haben wir ja nicht, das haben wir, weiss Gott, nicht für uns gepachtet. Das können ganz viele andere auch haben. Und,
voll.
Ja.
Oder? Und so ins Gespräch kommen, das fände ich mega spannend.
Aber trotzdem wollte ich die Frage nicht ganz abschreiben.
Ja, also, das ist gut.
Einfach,
ich habe sie ja gestellt, sie liegt ja da.
Genau, also einfach weil ich glaube, also die Reflexion, es ist ja immer, oder häufiger auch intellektuelle Auseinandersetzung mit der Klimakrise oder mit Sachen. Und ich glaube, dort kann die unterschiedlichen Traditionen und Denkmuster, egal wie die denn sind, oder in meinem Fall jetzt, oder in unserem Fall halt irgendwie christlich prägt oder reformiert christlich prägt, kann sehr helfen, zum Ressourcen zu gewinnen. Im Ausdruck von eben, wenn es um Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit geht, habe ich dann natürlich einen anderen Anfahrtsweg als jetzt Muslim oder ein Atheist. Wahrscheinlich, also vielleicht auch sehr ähnlich und immer sehr auf den konkreten Fall drauf an. Aber es gibt die Möglichkeit, andere Narrative, andere Gedankengänge, vielleicht auch Lösungsansätze zu finden.
Was wäre denn für dich ein anderer Lösungsansatz?
Also wenn es genuin christlich oder, ist. Oder genuin.
Ja, nicht genuin.
Genuin, ja.
Naja, schon, aber aus deinem christlichen Selbstverständnis heraus schon.
Genau,
ja.
Religiös, spirituell, ich weiß, ja so.
Ja, ja. Ich glaube, einen habe ich schon gesagt, so von dem die Welt der Schöpfung als Gäh, als Interdependenz irgendwie, so, das kann man anders drauf kommen. Ich finde, das wird sehr schön in diesem Schöpfungsbegriff ausgedrückt.
Das wäre jüdisch quasi.
Ja, genau, jüdisch-christlich. Genau, wenn wir uns sozusagen aufgepfropft haben, wenn wir das andere ist der Umgang mit Unperfektheit. Das ist etwas, was ich glaube, das Christentum, wenn ich so stehe, ein sehr starkes Potenzial hat. weil wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen angeschaut, oder immer, wenn man über Klimakrise redet, kommt man in die Spannung zwischen individuellem Handeln, wo niemand es hinkriegt, um irgendwie perfekt zu sein, außer du kleine koppelst dich ganz ab und lebst ganz autark, und irgendwie gesellschaftlicher Verantwortung, und eben irgendwie hat es gehört, Politik, es ist kompliziert, und die Grünen wollen es eigentlich auch nicht, aber müssen es doch, und Sachzwänge, und weiss auch nicht, also einfach so, irgendwie, man ist immer, ja, irgendwie immer verstrickt in Schuld. Mhm. Jetzt mal, ja, ein bisschen theologisch oder in Sünde oder so. Das ist jetzt ein grosses Wort, ich kann das jetzt vielleicht nicht ganz aufmachen. Aber einfach so, die Unperfektheit, das geht nicht ganz. Mhm. Da, glaube ich, haben wir verschiedene Ansätze im Christentum, die da helfen, weiterzudenken.
Und trotzdem darauf vertrauen, dass es doch irgendwie geht. Oder es ist so wie das Bild, ist der Tropfen auf den heißen Stein, oder ist der Tropfen ins Meer, wo irgendwie dann irgendwie doch etwas bewegt, oder? Das ist
genau. Also die Frage. Dort, das Christentum sagt ja, hey, wir bleiben nicht einfach nur bei der Schuld stehen. Also das wird uns manchmal vorgeworfen, auch zu Recht, dass irgendwas Christentum die Sünde erfunden hat und den Menschen geknechtet hat.
Das ist auch lange dort stehen.
Genau. Aber eigentlich, wenn du die Story anschaust, oder, bleibt es ja nicht dort stehen. Sondern dann, wie auch immer du Jesus anschaust oder sind tot und sind auferstehen oder überhaupt das glaubst oder bewertest, also von klassisch irgendwelche Erlösung von der Sünde, oder auch ein bisschen anders einfach sagen, es geht weiter. Es ist nicht, der Tod hat nicht das Letzte, oder so das unglaublich pathetische, aber irgendwie auch sehr, sehr schöne Ding von vielen Ostergottesdiensten und Predigten gehörst. So das Verständnis, dass eben die Sünde nicht, oder die Unperfektheit nicht absolut ist. Dorothee Sölle hat das mal sehr schön ausgedrückt im Sinne von dort, wo eine Tür geschlossen ist, trotzdem einen Weg zu sehen. Dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, trotzdem Hoffnung haben. Das ist für sie Ausdruck von ihrem Glauben, von ihrem christlichen Glauben. Wir sind natürlich auch noch sehr stark durch feministische Exegese und auch durch jüdische Sachen inspiriert. Das hat so das Motiv vom Trotz allem, was sie im jüdischen Volk oder in der jüdischen Theologie auch sehen, trotz allem können glauben, trotz allem können dranbleiben. Ich verbinde das eben sehr stark mit Ostern, mit Auferstehung, dass die Sünde, die Verstrickung nicht das letzte Wort hat, sondern dass es Möglichkeiten gibt zum Weitergehen.
Und dass wir vielleicht auch eine Vorstellung davon haben oder dass wir uns unsere Vorstellung davon machen. Genau. Also sei es, wenn man sich die Apokalypse anguckt oder auch andere Prophetien oder ähnliches, dass wir uns ein Bild davon machen, dass wir uns imaginieren, wie es sein könnte. Auch wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo wir eher in diesem Trotz oder in dieser Hoffnungslosigkeit drin sind, dann uns trotz allem sozusagen die Vorstellung machen, das ist das, wofür es sich lohnt und das ist das, was uns vielleicht auch motiviert und was eben diese inneren Ressourcen, von denen du vorhin gesprochen hast, auch wieder aktiviert und sagt, hey, komm, ich hab etwas, wofür es sich lohnt und worauf ich hinarbeiten möchte. Und auch wenn das vielleicht nicht so aussieht, wie ich es mir vorstelle oder ganz anders sein wird, ist nicht jetzt der letzte Punkt gesetzt.
Ja, genau. Also ich glaube, einerseits beschrieben, wie die Welt ist und das auch ernst nehmen, weiß nicht, annehmen oder manchmal daran verzweifeln, aber nicht aufhören, eine Welt beschreiben, wie sie sein könnte. Oder? Und ich glaube, darum ist es eben eine gute und eine doofe Frage. Ich glaube, das Gespräch merke ich viel. Ich merke okay. viel, wo Leute jetzt nicht christlich oder spirituell oder religiös würden argumentieren, aber eigentlich sehr ähnliche Sachen erzählen wie ich. Sie sagen dann vielleicht Hoffnung und ich sage Glauben. Sie sagen, ich denke an dich und ich sage, bitte Gott. Oder so, mich interessieren die Sachen, wo ich das Gefühl habe, das sind wie ähnliche Gefühle, ähnliche Vorstellungen, ähnliche Ressourcen. Und die verbinden uns viel mehr, als sie uns trennen. Mhm. So.
Ja.
Und dass man nicht sagt, das ist jetzt. Also, dass man zwar, so wie du jetzt beschrieben hast, das finde ich wichtig, beschreibt, aus was schöpfe ich es und wie ist es für mich. Aber das einfach nebenan stellen und merken, ja, hey, du sagst ihm zwar anders, aber vielleicht ist es unähnlich. Mhm. Und wenn es ja Gott gibt, dann wirkt er ja nicht nur bei denen, die ihm so sagen. Oder? Also geht ja gar nicht anders. Ja. Aber das Schlusswort kannst du jetzt
noch. Weiter versucht für ein Schlusswort.
Ja gut, was sage ich jetzt da noch? Nein, ich kann nur noch probieren, von mir zu erzählen oder noch etwas einbringen, was eigentlich in dem Zusammenhang von Luzi auch spannend ist, dass das Glauben eben auch ganz aktiv ein Akt von Widerstand kann sein. Also das heisst, in Lützerath, die haben Gottesdienst gefeiert. Es hat einen Ort gegeben, Eibenkapelle unter Bäumen, wo sie ein Kreuz, ein grosses gelbes Kreuz aufgestellt haben. Also das gelbe X ist das Symbol von Lützerath und also das gelbes Kreuz aufgestellt, wo schon bei Friedensprotesten in den 70er Jahren dabei war, das Kreuz. Und Maria, Madonna-Statue, hat dann gesagt, Maria von der Kante. Es ist theologisch manchmal ein bisschen pathetisch, wie die erzählen, aber sehr, sehr
gut. Das ist super.
Ja, genau. Es ist mega glaubwürdig. Ja. Die haben dann dort Gottesdienst gefeiert und sind dann dort rausgeräumt worden. Und sind auch mehrmals, also die Gruppe als Kirche im Dorf lassen, sind auch mehrmals in vorderster Front sozusagen zwischen Aktivisten und Polizei gestanden und haben dann probiert, ein bisschen deeskalieren oder einfach dort auch sehr präsent zu sein. Und das finde ich eine ganz, ganz eindrückliche Form von Engagement, weil dort Glaube ganz aktiv Widerstand ist. Etwas, eben, wir trennen das ja so gerne, aber dann bettest du ein bisschen dafür. Und dafür machst du denn nichts oder irgendwie so. Und das ist eine Form von Gebet, die gerade unglaublich viel macht, weil es sich dem aktiv entgegenstellt. Und das finde ich sehr, sehr eindrücklich und ist auch einer der Gründe, wieso ich mit bin. Und ich glaube, so Sachen, so ein Bewusstsein auch, würde ich mir mehr wünschen. Im Christentum oder alle Menschen, die glauben. Oder einfach, also es gibt in Großbritannien gibt's die grossen Besetzungen gegeben von der Innenstadt in London von Extinction Rebellion und dort hat es Faith Bridge gegeben. Das sind einfach Menschen, gläubige Menschen aus allen Religionen, die irgendwie eine Brücke besetzt haben zusammen. Das sind irgendwelche Moslems am Betten gsi, BuddhistInnen am Meditieren und dann am Schluss haben sie sogar irgendwie katholische Messe gegeben und die haben das Becken aufgestellt auf einem besetzten Platz und haben dort Leute getauft, Christian Climate Action UK. Also es ist sehr, sehr eindrücklich, was da möglich ist und ich glaube, das würde ich mir noch mehr wünschen, falls jemand interessiert ist, darf man sich gerne melden. Und was ich am Schluss endlich einfach noch inhaltlich würde zum Schluss kommen, wir brauchen Hoffnung. Wir können ins Handeln hineinkommen, aber ich glaube, wir müssen davon wegkommen, das Handeln und unsere Reflexion, unsere Auseinandersetzung, unsere Existenzielle zu trennen. Weil es gehört untrennbar zusammen. Und ich glaube, wir haben Geschichten, wir haben Glaubenssätze, um können umgehen mit der Unperfektheit und mit der Hoffnungslosigkeit, die Klimakrise mit sich bringt.
Große Worte zum Schluss des Stammtischs. Wir brauchen Hoffnung und wir sollen zusammen beten und uns aktivieren und in der Hoffnungslosigkeit trotzdem noch unsere inneren Ressourcen irgendwie bündeln und das unter der Hoffnung und in dem, was uns vereint. Vielen Dank, dass du da warst. Schön war es mit euch. Große Fragen, gute Antworten.
Wir haben das mir gegeben. Ja. Macht's gut. Ciao miteinander.
Tschüss.